Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge soll es um das recht aktuelle Thema der Nutzung und dem Halten von Bitcoin für Zentralbanken gehen, vor allem auch in Bezug auf Sanktionen oder Sanktionsumgehung. Wir schauen uns Russland an, weil wir hier natürlich einen recht aktuellen Vergleich ziehen können, wo wir auch entsprechende Zahlen mittlerweile haben. Und wir betrachten anschließend, wie und ob man Bitcoin eigentlich zur Umgehung von Sanktionen nutzen könnte. Warum ist dieses Thema aktuell? Matthew Ferranti, seines Zeichens Doktorand an der University Harvard, veröffentlichte einen ausgiebigen Artikel mit dem Namen Cryptocurrency in Central Bank Reserves. In diesem könnte man sagen, legt Ferranti den Zentralbanken der Welt nahe, Bitcoin als Reserve zu halten. Zuspruch erhält er von einem weiteren Professor der University in Harvard, und zwar ein Mitautor des Artikels, Kenneth Rogoff. Er wiederum war unter anderem mal Chefökonom des Internationalen Währungsfonds IWF, also auch eine interessante Persönlichkeit, dann diesen Einblick von ihm zu bekommen. Doch bevor wir einsteigen, es geht bei der Empfehlung eigentlich nicht um die potenzielle Wertsteigerung von Bitcoin, das ist deshalb empfehlen. Nein, es geht vielmehr um die Gefahren von Sanktionen. Durch den Ausschluss aus dem SWIFT-System bekam Russland massive Probleme, denn etwa jede zweite internationale Zahlung läuft über SWIFT. Vor allem der Handel mit der westlichen Welt wird über SWIFT abgewickelt. Dies bedeutet, europäische Firmen können russische Unternehmen nicht mehr bezahlen und natürlich auch umgekehrt. Das SWIFT-System ist eigentlich nur ein Nachrichtensystem. Es wird von der westlichen Welt bzw. stark von der USA dominiert. Dieser Punkt ist auch wichtig für die folgenden Ausführungen. Jedoch werde ich nicht im Detail hier auf SWIFT eingehen oder die Funktionsweise von SWIFT, denn da habe ich schon mal eine Folge drüber gemacht, speziell auch für die Konsequenzen für Russland. Und das haben wir in der Folge 55 besprochen. Deshalb hör da gerne bei Bedarf rein. Link natürlich in den Shownotes zur Folge 55. Also fassen wir für den Einstieg mal zusammen. Es gibt einen offiziellen Artikel der renommierten Harvard University und die empfehlen im Prinzip Zentralbanken, Bitcoin zu halten. Nicht aufgrund möglicher Wertsteigerungen, sondern vor allem um möglicherweise entstehenden Sanktionen zu umgehen. Vor allem über das Zahlungsnetzwerk SWIFT lassen sich einzelne Banken oder gar der komplette Finanzmarkt eines Landes zumindest in großen Teilen lahmlegen. Wir betrachten im Folgenden, für welche Staaten so etwas interessant sein könnte, und anschließend betrachten wir, wie so eine Nutzung von Bitcoin dann eigentlich aussehen könnte und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Im besagten Artikel, in Anführungszeichen, empfiehlt der Autor, 5% der Reserven eines Landes in Bitcoin zu halten. Dies macht vor allem Sinn für Staaten bzw. Notenbanken oder Zentralbanken eines Staates, die kein gutes Verhältnis zu Europa und den USA haben. Die Werte vertreten, die nicht den westlichen entsprechen? Ich bin natürlich kein Politikexperte, aber mir fallen da ad hoc natürlich neben Russland und China vor allem kleinere Staaten ein, zum Beispiel in Südamerika oder auch in Afrika. Für Staaten in Asien gilt eigentlich das Gleiche, im Prinzip gegenüber China, sofern die chinesischen Zahlungsverkehrssysteme genutzt werden dort, was sehr häufig der Fall ist. Denn was ist eigentlich der Aufhänger von dem ganzen Thema? Die westliche Welt hat neben dem SWIFT-System auch noch die ganzen Big Techs im eigenen Land und somit die Kontrolle über den Zahlungsverkehr. Mastercard, Visa Card, American Express, Diners, PayPal und was es da alles gibt, alles US-amerikanische Unternehmen. Aber auch das SWIFT-Zahlungssystem, über welches eben die Hälfte aller weltweit getätigten Zahlungen laufen, ist westlich dominiert bzw. eigentlich von den USA. Ein Punkt ist mir bei dem Thema Sanktionen extrem wichtig. Dies entspricht einfach nur meiner persönlichen Meinung, die musst du auch überhaupt nicht teilen, aber die möchte ich hier noch kurz kundtun. Ich finde, man sieht es an den Sanktionen gegen Russland relativ gut. Und zwar, diese Sanktionen haben überhaupt nur einen Effekt, wenn die Staaten oder in dem Fall der komplette Westen sozusagen Sanktionen durchführt. Das funktioniert nur, wenn die alle an einem Strang ziehen. Also in Europa bzw. die westliche Welt hat man hier jetzt sehr gemeinschaftlich agiert und entschlossen gegen Russland sozusagen oder Russland entsprechend entschlossen sanktioniert. Und nur so kann eine Sanktion überhaupt funktionieren oder den gewünschten Effekt haben. Wenn ein Staat sagt, hey, ich spiele jetzt einfach den Vermittler und im Prinzip, wenn die keine Geschäfte mehr mit Russland machen dürfen, dann machen sie die Geschäfte mit mir und ich mache es dann im Prinzip mit Russland. Also ich bin so die Third Party sozusagen. Ich verdiene dann noch Geld damit. dann macht das natürlich keinen Sinn. Also die Länder, die sanktionieren, die müssen einheitlich agieren, die müssen geschlossen agieren und müssen verhindern, dass da irgendein Land dann so den Vermittler spielt sozusagen und sich daran auch noch bereichert am besten. Jetzt komme ich aber zur Kritik an dieser Art der Sanktionen, die wir jetzt gegen Russland aktuell haben. Ich glaube nicht, dass die Sanktionen einen so krassen Effekt auf Russland haben, wie man es zunächst erhofft hat. Klar sind die Einschränkungen enorm und werden sich in Russlands Wirtschaft entsprechend auch bemerkbar machen. Zu den Zahlen kommen wir gleich noch. Wenn man aber das Beispiel Öl und Gas nimmt, durch die Sanktionen und dadurch, dass praktisch ganz Europa versucht, Energie jetzt anderweitig aufzutreiben, führt dies natürlich zu vorhersehbaren, aber auch zu unvorhersehbaren Folgen dieser Sanktionen. Es wird Öl und Gas aus anderen Ländern der Welt gekauft. Hier steigt also die Nachfrage. Der weltweite Preis pro Barrel Öl steigt dementsprechend. Russland sucht also dann einfach neue Abnehmer und es ist offensichtlich, dass es für Öl und Gas in unserer heutigen Welt eigentlich immer Abnehmer gibt. Heißt, die Energie wird jetzt halt dann von Russland an irgendjemand anders verkauft, beispielsweise an China oder auch an Indien. Natürlich dann aber zum globalen Marktpreis, der entsprechend höher ist, weil dadurch, dass Deutschland und Co. jetzt eben Öl woanders nachfragt, steigt dort die Nachfrage, steigt der Preis und der gesamte Marktpreis geht sozusagen hoch. Und dadurch steigen natürlich auch die Erträge jetzt für Russland, die jetzt einfach einen neuen Abnehmer haben. Die Sanktionen führen also dazu, dass wir selbst Energie teurer kaufen müssen, dass Russland ihre Energie teurer verkaufen kann, wir teilweise gefracktes Gas aus den USA kaufen oder LNG-Gas aus Indien, was die davor einfach von Russland gekauft haben. Und für die weltweite CO2-Bilanz dürften diese langen Lieferwege wahrscheinlich auch eher suboptimal sein. Hinzu kommt, dass wir Russland noch mehr in die Arme von China treiben, weil sie sich immer mehr von uns entfernen. Klar, die Fronten sind eh schon massiv verhärtet, keine Frage. Aber Europa schwächt dadurch natürlich auch ein Stück weit Verhandlungspositionen, weil die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Russland entsprechend dann natürlich auch weiter abnehmen. Und noch ein letzter Punkt dazu. Leider treffen Sanktionen oftmals natürlich auch die Falschen. Wenn man Putin-nahe Oligarchen drankriegen will, dann zeigt es sich, dass die doch tatsächlich nur in einem geringen Maße irgendwie sanktioniert werden können. Die finden immer Mittel und Wege, beziehungsweise haben immer noch genug Geld, ein schönes Leben zu haben. Hinter solchen generellen Sanktionen wie einem Embargo zum Beispiel leiden häufig dann eben auch kleinere Unternehmen und zwangsläufig dann auch deren Mitarbeiter, also im Endeffekt die Bevölkerung. Und somit sind ganz bestimmt auch Leute von den Sanktionen betroffen, welche weder mit dem Krieg in der Ukraine irgendwas zu tun haben, noch diesen in irgendeiner Art und Weise unterstützen oder gutheißen. Also, wir gehen jetzt aber mal ins Thema rein. Was passiert, wenn der Ernstfall eintritt, ein Staat wird, aus welchen Gründen auch immer, sanktioniert? Ist Bitcoin da ein alternatives Zahlungssystem, zum Beispiel zu SWIFT? Erstmal sollten wir einen Überblick bekommen, wer oder was ist eigentlich betroffen. Im Falle von Russland gab es bereits Embargos für einige Güter, seitdem sich Russland die Krim gesichert hat, 2014. Aber diese Einschränkungen waren wirklich ein Witz dagegen, was dieses Jahr dann entsprechend passiert ist, weil dieses Jahr, wie ich schon genannt habe, wurde wirklich einheitlich und geschlossen entsprechend reagiert und sanktioniert. Neben Putin wurden auch Oligarchen wie Abramowitsch, aber auch Politiker und Militärpersonal persönlich sanktioniert. Es wurden zudem 10 Banken aus dem SWIFT-System sanktioniert, heißt es gibt weiterhin Banken, über welche der internationale Zahlungsverkehr weiterlaufen kann, aber es wird hier natürlich ganz genau darauf geachtet, wer da mit wem Handel treibt und welche Ware da entsprechend dann den Besitzer wechselt. Und ich war vor einigen Wochen bei einem Vortrag zum Thema Sanktionen, bei welchem kleine und mittelständische Betriebe zu Gast waren. Und die Betriebe, das hat man sehr schnell gemerkt, waren wirklich stark verunsichert. Keiner wusste, was darf ich eigentlich gerade nicht. Also die Angst ist hier natürlich extrem groß, was falsch zu machen, weil man natürlich auch entsprechend Angst hat, dass hier dann die Behörden oder die Prüfer dann plötzlich vor der Tür stehen und sagen, hey, du machst da irgendwelche Sachen, da gibt es eigentlich ein Embargo, du darfst es nicht und da gibt es dann entsprechend dann auch Bestrafungen. Das heißt, die Handelsbeziehungen leiden hier natürlich noch mehr und die Industrie in Deutschland versucht dann entsprechend die Handelsbeziehungen am besten komplett zu beenden, sofern das möglich ist, was natürlich auch nicht immer möglich ist, weil wenn ein Betrieb viel Handel mit Russland betreibt oder vielleicht dort auch Ware aus Russland bezieht, dann ist das natürlich wirklich schwierig, das von heute auf morgen zu ändern. Im Bereich Verkehr gibt es ein Flugverbot im europäischen Raum für russische Flugzeuge. Häfen dürfen durch russische Schiffe nicht mehr angesteuert werden. Es dürfen keine Rohstoffe wie Stahl, Papier, Holz oder andere nach Russland geliefert werden. Genauso wenig wie Luxusgüter, also auch Schmuck oder Gold. Dies gilt dann natürlich aber auch für militärische Mittel, also Waffen, Munition oder auch Güter, die für die Produktion von Waffen oder Munition genutzt werden können. Und natürlich, das wissen wir alle, gibt es eben Einfuhrverbote für Öl und Gas aus Russland. Das ist ja jetzt schon eine ganze Latte an Sanktionen. Es gibt aber noch viel mehr. Auf der Webseite des Europäischen Rats findest du eine Übersicht der Sanktionen. Verlinke ich dir unten in den Shownotes. Welche Auswirkungen haben jetzt diese Sanktionen gegen Russland gehabt? Ich finde es ganz spannend, weil wir eben dieses aktuelle Beispiel haben und dann wirklich jetzt auch, der Krieg hat ja Februar, März irgendwann angefangen, jetzt haben wir wirklich mal ein paar Zahlen, wo man das dann auch wirklich anschauen kann, was da eigentlich passiert ist. Ich habe jetzt ein paar Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Die Zahlen beziehen sich also wirklich allein rein nur auf Deutschland. Von März bis Juni 2022 ist der Außenhandel mit Russland um 55% eingebrochen. Vor allem Exporte von Kfz-Produkten sind um 95% eingebrochen und Datenverarbeitungsgeräte um 77%. Parallel dazu stiegen aber die Exporte von pharmazeutischen und auch von landwirtschaftlichen Produkten im gleichen Zeitraum um 20%. Das hat aber vor allem mit Preissteigerungen zu tun, was aber sicherlich auch eine Folge des Krieges war. Die Importe aus Russland sind in den ersten Monaten nach Kriegsausbruch ebenfalls gestiegen, und zwar um heftige 47%. Auch dies hängt natürlich vor allem mit den Preissteigerungen zusammen bei Öl und Gas. Allerdings hat die bloße Menge der Güter, also die Anzahl an Öl und Gas, das wir importiert haben, hat in diesem Zeitraum abgenommen. Langfristig, wie bereits ausgeführt, sinkt damit die Abhängigkeit von Europa zu Russland. Gleichzeitig nähert sich Russland dadurch aber eben anderen Staaten auch wirtschaftlich immer mehr an. Und kurzfristig hat Russland natürlich ein Druckmittel, beziehungsweise kann die Kriegskassen durch die erhöhten Preise ordentlich füllen. Die Statistiken zeigen auch, dass die deutsche Wirtschaft eigentlich keine große Abhängigkeit zu Russland hat. Das haben viele Experten auch relativ schnell, als das Thema Sanktionen diskutiert wurde, festgestellt. Wenn da natürlich dieses Energiethema nicht wäre. Dass Russland die Sanktionen zu schaffen machen, ist vollkommen klar. Sowas steckt man nicht so einfach weg. Es ist aber auch bei weitem nicht so, wie von der EU eigentlich erhofft, dass Russland jetzt wirtschaftlich wirklich komplett kollabieren könnte und entsprechend der Krieg dann ja möglichst schnell beendet wird. Die Währung des Landes steht mittlerweile sogar viel besser da als noch vor Kriegsbeginn. Du bekommst für einen Rubel also mehr US-Dollar als noch zu Anfang des Jahres. Und wenn wir jetzt mal schauen, was Euro und Co. gemacht haben, eigentlich verliert jede Währung der Welt gegen den US-Dollar, aber nicht der russische Rubel, der gewinnt tatsächlich an Wert, hat er zumindest dieses Jahr. Da werfen wir doch auch mal einen Blick auf die 10-jährige Staatsanleihe, die russische, ehe wir dann endlich auch zu Bitcoin kommen, versprochen. Die Rendite auf den Staatsanleihen sind von etwa 8% auf 13% durch den Krieg gestiegen. Dieser Anstieg ist nahezu identisch mit dem Anstieg von 2014, als dieses Krim-Thema war. Allerdings fiel die Rendite diesmal deutlich schneller wieder. Also es gab so ein kurzes Hoch und dann ging es relativ schnell wieder nach unten. Dies hängt auch mit der Zinspolitik zusammen. Während Corona erhöhte man den russischen Leitzins von 4,5% in 2020 langsam auf 9,5% Anfang 2022. Eine Geschwindigkeit, die sich die EZB niemals zutrauen würde. Dann mit Kriegsbeginn wurde der Zins um 10,5% auf direkt 20% erhöht. Warum? Hier zeigt sich, dass Putin bzw. Russland die Marktmechanismen auf jeden Fall verstanden hat. Ich habe oft das Gefühl, bei uns in den Medien wird Putin oder Russland einfach nur als skrupellos und dumm dargestellt, aber viele der Taten scheinen für mich wirklich sehr, sehr durchdacht, vor allem was wirtschaftliche Sachen angeht. Was einen militärischen Krieg natürlich nicht rechtfertigt, keine Frage. Aber durch die krasse Zinserhöhung konnte man Geld ins Land holen, die eigene Währung stabilisieren und gleichzeitig vor allem eine Kapitalflucht tatsächlich verhindern. Als man gemerkt hat, dass die Maßnahmen gegriffen haben, wurde der Zins dann auch langsam wieder gesenkt. Heute ist der Zins niedriger als zu Kriegsbeginn. Auch spannend sind hier natürlich die Inflationsdaten. Die Inflation ist von 9% auf 17% zu Kriegsbeginn angesprungen, auch vollkommen logisch. Liegt aber heute mit 12,6% unwesentlich höher als die Inflationsrate bei uns in Deutschland und deutlich geringer als das komplette Baltikum, das ja eigentlich in unmittelbarer Nähe von Russland liegt. Das Bruttoinlandsprodukt Russlands ist übrigens in den drei Quartalen vor dem Krieg immer irgendwo zwischen 3,5 und 5% gewachsen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die letzten beiden Quartale, also die beiden Kriegsquartale sozusagen, da gab es jeweils ein Minus von 4% bzw. 4,1%, was das Bruttoinlandsprodukt angeht. Und das kommt, denke ich, für viele doch sehr überraschend. Also ich hätte auch vermutet, so aus dem Bauch raus, dass das Bruttoinlandsprodukt wirklich eher im zweistelligen Minusbereich liegt, aber scheint nicht der Fall zu sein. Wenn man sich wirklich mal ganz sachlich und nüchtern diese Zahlen betrachtet, was bei einem solchen Thema natürlich äußerst schwierig ist, dann kann man hier aber echt spannende ökonomische und geldpolitische Entwicklungen beobachten aktuell. Aber jetzt kommen wir endlich mal zu Bitcoin. Sanktionen wie ein SWIFT-Ausschluss für Russland oder auch für eine andere Nation, Bitcoin fix ist es? Fragezeichen. So einfach ist die Frage natürlich nicht zu beantworten. Erstmals in der Geschichte der EU wurden Wallets auf eine Blacklist gesetzt, also sanktioniert. Das ist natürlich witzlos, denn sobald der Oligarch die Coins auf eine andere Wallet transferiert, muss die eigentlich auch auf die Blacklist, was sicher extrem schwer ist, denn dann müsste die Liste ja instantan von allen Anbietern immer wieder abgeglichen werden. Also das funktioniert, glaube ich, noch nicht so ganz, aber ist tatsächlich jetzt zum ersten Mal ja bei den Sanktionierern sozusagen auf dem Schirm gewesen, dass man auch Wallets entsprechend sanktionieren kann oder sollte. Für die Umgehung der Sanktionen Bitcoin zu verwenden, kann erstmal vermeintlich viele Probleme lösen, aber die Unternehmen dürfen keinen Handel betreiben. Die EU sagt nicht, ihr dürft keine Banküberweisung machen nach Russland und Bitcoin ist okay. Wenn ein Unternehmen weiterhin verbotene Ware nach Russland liefert und in Bitcoin bezahlt, dann werden die massiv Probleme mit den Behörden bekommen. Also ist der Mehrwert des alternativen Zahlungssystems, egal ob Bitcoin oder in China verwendet man häufig ZIPs, erstmal beschränkt auf den Willen des Handelspartners. Wenn europäische Firmen nicht mehr dürfen, dann gibt es keinen Handel mehr, völlig unabhängig von der Zahlungsabwicklung. Wenn wir jetzt weg von Russland gehen und zum Beispiel ein afrikanisches Land nehmen, dann ist es vielleicht dort viel einfacher, diese Sanktionen zu umgehen, da der Staat die Gesetze sowieso schlechter durchsetzen kann als bei uns in Europa. Dennoch muss man den Faktor Politik bzw. den Willen des Handelspartners als einen wirklich wichtigen Aspekt hier auch mit einbeziehen. Es hängt also schon mal stark davon ab, wer mit dir als sanktioniertem Land eigentlich überhaupt noch Handel betreiben möchte. Und wenn der Westen sich gegen dich verbündet und dein Handelspartner, gerade bei Entwicklungsländern, sind dies sicherlich auch umliegende andere Entwicklungsländer, dann überlegt sich der einst tolle Handelspartner dann meistens doch, ob er wirklich mit dem Staat eigentlich noch Geschäfte machen will oder nicht. Denn morgen klopft dann die USA und sagt, hey Leute, ihr macht ein bisschen viel Geschäfte mit Land XY, schränkt das mal bitte ein bisschen ein oder fahrt da mal ein bisschen runter. Oder der für viele Entwicklungsländer wichtige internationale Währungsfonds steht vor der Tür und droht einfach die Kreditvergabe einzuschränken, wenn das weiter so passiert und da der Handel nicht eingeschränkt wird. Wenn man den ganzen Westen gegen sich hat, dann hast du als kleiner Staat echt ein Problem und da ist der SWIFT-Ausschluss nur eines von vielen Problemen, würde ich sagen. Aber angenommen, dein Geschäftspartner ist gewillt, mit dir weiter Geschäfte zu machen und Jackpot, der nimmt sogar Bitcoin, also kannst du in Bitcoin bezahlen und keiner kann es verhindern. Vermutlich wird der Geschäftspartner die Bitcoin dann in Dollar oder in eine andere Währung umtauschen, heißt es entstehen hier Kosten, aber im Worst Case kostet es dann vielleicht 1% vom entsprechenden Umsatz, sprich das sanktionierte Land wird dann entsprechend ein bisschen höhere Kosten haben, aber das passt schon besser als kein Handel, muss man natürlich ganz klar sagen. Bitcoin bringt aber natürlich auch Probleme mit sich. Wann wurden die Bitcoin gekauft? Zu welchem Preis? Wenn der Kurs gerade schlecht steht und das Land entsprechend im Minus ist, will man ja eigentlich ungern mit Bitcoin bezahlen, weil dann im Prinzip in Dollar gerechnet zum Anschaffungskurs das Ganze recht teuer ist. Der Tausch von Fiat in Bitcoin, kurz bevor der Handel ausgeführt wird, dürfte bei entsprechenden Sanktionen hingegen schwierig sein. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich muss morgen eine Rechnung zahlen, jetzt hole ich mir kurz das Geld in Bitcoin, damit ich es transferieren kann. Weil der sanktionierte Staat hat vielleicht eine eigene Währung, dann ist das Handelspaar dieser Währung zu Bitcoin aber sehr wahrscheinlich nicht liquide, weil wer will dann seine Bitcoin in die Währung des Landes tauschen, wo man weiß, das kann man gar nicht verwenden, dieses Geld, zumindest nicht im internationalen Handel. Und wenn man Dollarreserven nimmt, dann ist wieder die Frage, sind die Dollarreserven in US-Staatsanleihen? Wenn ja, dann liegen die bei der USA, dann komme ich an die eh nicht dran. Wenn ich in Anführungszeichen Bargeld im Keller liegen habe, muss ich erstmal jemanden finden, der mir das in Bitcoin tauscht. Also irgendwie auch alles schwierig. Also von dem her, dieses kurzfristige Beschaffen von größeren Mengen in Bitcoin, auch schwierig. Im Artikel der Harvard-Professoren werden ja 5% der Reserven in Bitcoin empfohlen. Das heißt, dass man die kauft, bevor es Sanktionen gibt. Das wäre für mich schon eine echt krasse Summe. Du musst bedenken, die Politiker und Notenbanker, das sind ja keine Bitcoiner, das sind auch keine Bitcoin-Maxis. Die glauben oftmals nicht an Bitcoin, die glauben auch nicht an Bitcoin als langfristigen Wertspeicher. Und es ist die Frage, wie nimmt das Volk das auf, wenn ich eine eigene Währung habe? Weil wenn ich mir jetzt Bitcoin aufs Balance Sheet hole, stellt sich die Frage, ja, Bitcoin ist doch irgendwie so ein Inflationshedge, Bitcoin ist doch eigentlich gegen Fiat-Währungen eine Absicherung. Kann das sein, dass unsere Währung vielleicht nicht mehr allzu lange lebt? Also vor allem in kleineren Staaten, die wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt sind, kann das natürlich auch ein schlechtes Signal sein. Gibt es weitere Alternativen? Was ist mit PayPal, Mastercard, Visa und Co.? Keine Chance. Alles US-Firmen. Es gibt natürlich, man könnte sagen, chinesische Pendant-Firmen. Also mit denen kann man natürlich ein bisschen ins Geschäft gehen. Aber ich glaube, das wird tatsächlich schwierig, weil diese großen Summen lassen sich da meistens nicht so leicht darüber bewegen. Also doch, Bitcoin fix ist es. Ich glaube nicht dran, zumindest nicht in den nächsten Jahren. Vor allem aufgrund der genannten Probleme, einen gewillten Handelspartner zu finden oder diesen Handelspartner zu behalten. Wer macht heute schon noch Geschäfte mit dem Iran? So gut wie niemand. Oder eh bereits vom Westen geächtete Staaten vielleicht noch. Mir fällt da aber noch eine Alternative ein. Wie so oft sind auch hier Stablecoins für mich eine logische Zwischenlösung. Jetzt gibt es da USDC. Die wissen nicht, wer der Halter der USDC ist, aber wenn die Mengen groß werden oder vielleicht das FBI, CIA oder sonst wer rausbekommt, wer im Prinzip eine gewisse Wallet hat, dann kann Circle, was ein US-Unternehmen ist, das entsprechend hinter USDC steht, entsprechend dann auch wieder eine Wallet einfrieren. Also auch keine gute Lösung. Tether kann von der USA im Prinzip nicht reguliert werden. Es ist kein US-Unternehmen, aber die USA kann natürlich auch wiederum auf Tether Druck ausüben. Und wenn die sagen, hey Tether, entweder ihr friert jetzt irgendeine Wallet ein, weil wir wissen, wem die gehört und wir wollen nicht, dass die Geschäfte machen, oder ihr fliegt aus allen US-Exchanges raus, weil wir Tether in Amerika verbieten beispielsweise. Dann wäre das ein heftiges Druckmittel, würde die Bedeutung von Tether massiv senken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Tether dann ja, entsprechend das tun würde, was die US-Regierung verlangt und würde dann auch Wallets vielleicht einfrieren. Also auch hier kann man sich als Staat nicht sicher sein, ob man mit Tether ja sauber unterwegs sein kann und sicher unterwegs sein kann. Andere Stablecoins, zum Beispiel algorithmische Stablecoins, wo nichts eingefroren werden kann, wie DAI, die haben häufig das Problem, dass sie nicht diese großen Volumen haben. Also deshalb aktuell auch nur bedingt nutzbar. Dem Empfänger ist das Ganze natürlich meist egal. Er würde vermutlich wahrscheinlich eh instant in die entsprechende Währung seiner Wahl tauschen. Aber die Nutzung von Tether oder ähnlichem kann ich mir da schon eher vorstellen in Zukunft als vielleicht sogar Bitcoin, zumindest in den nächsten Jahren. Als Regierung ist es sicher schwierig, aber als kleines Unternehmen, wenn ich da meine 10.000 Tether von MetaMask versende, da bin ich ziemlich frei im Doing und da glaube ich, tut sich auch irgendein Gesetzgeber, Regulierer schwer, das irgendwie einzuschränken oder überhaupt rauszufinden, wer ist jetzt eigentlich wer. Und ich habe nicht die Gefahr, dass der Kurs mir abschmiert, wie ich es bei Bitcoin eben leider nach wie vor natürlich habe. Zensurresistenz ist aber wirklich ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Also Geld versenden können ist ein Punkt, aber auf das Geld muss ich eben dann auch zu diesem Zeitpunkt zugreifen können. Das ist mit Bitcoin, sofern man die Keys natürlich eigenständig verwahrt, der Optimalfall. Aber bringt nichts, wenn die Regierung die Keys bei Coinbase oder sonst wo liegen hat. Und dieses Thema spielt tatsächlich eine echt große Rolle, finde ich, weil Bitcoin ist wie Gold, ich kann es eigenständig verwahren und das ist ein Schutz gegen Beschlagnahmung. Viele Zentralbanken halten eben Dollarreserven heute und diese werden eben meist in US-Staatsanleihen gehalten und wenn der US-Staat sagt, wir sanktionieren die jetzt, so wie wir es bei Russland gesehen hat, ja, dann werden die Dollarreserven halt eben eingefroren und dann hat Russland Pech gehabt. Also Bitcoin kann eine Lösung sein, denn Bitcoin ist und bleibt zensurresistent, geht aber mit vielen Problemen einher. Stablecoins bringen ein Drittparteirisiko mit sich, zumindest wenn wir über USDC und Tether sprechen. Bei kleineren Firmen aber vermutlich ein überschaubares Problem, würde ich sagen. Auf staatlicher Ebene, na, natürlich schon wieder schwierig. Also da ist Bitcoin wahrscheinlich dann die bessere Lösung. Ein klarer Vorteil bei beidem ist aber auf jeden Fall, dass ich das Vermögen eigenständig verwahren kann. Man hat bei Russland gesehen, dass die Euro-Reserven dir überhaupt gar nichts bringen oder auch die Dollar-Reserven, wenn du sie nicht selber verwahrst und ein anderer dir entsprechenden Zugriff verwehren kann. Wir spinnen das Thema jetzt nochmal ein bisschen weiter. Ich sage, Bitcoin kann eine sehr gute Möglichkeit sein, um sich gegen Sanktionen im Zahlungsverkehr durch die westliche Welt zu schützen, aber brauche ich dazu Bitcoin? Ich sage nein. Für Firmen sollte die Möglichkeit bestehen, im kleineren Umfang Fiat in Bitcoin zu tauschen, wenn der Bedarf da ist. Oder ich werde hoffentlich in den kommenden Jahren auch vermehrt Stablecoins via Lightning versenden können. Auf was ich hinaus möchte, Bitcoin könnte an dieser ganzen Thematik Abhilfe schaffen, aber der Mehrwert liegt hier ganz klar nicht bei Bitcoin als Geld, sondern im Zahlungsnetzwerk. Was ich über das Bitcoin-Netzwerk transferiere, ist völlig Bums, aber es kann mir niemand verbieten, egal ob es Bitcoin ist, egal ob ich das Ganze über Lightning mache. Ich denke, ich kann hier kein finales Fazit jetzt zu dieser Frage oder zu dieser Thematik ziehen, denn vieles hängt eben von der Gesamtsituation ab. Finde ich keinen Handelspartner mehr? Ja, dann ist völlig egal, ob ich Ware in Bitcoin oder Dollar tauschen will. Es kann natürlich sein, dass Staaten der Empfehlung tatsächlich in den nächsten Jahren folgen und eine strategische Bitcoin-Position aufbauen. Aber ich denke, dies wird nur passieren, wenn die Wertspeicherfunktion, der Hedge gegen die Fiat-Währungen der Welt, im Fokus steht. Die Sanktionsumgehung ist sicher nur ein zusätzlicher Vorteil, würde ich vermuten. Aber natürlich ist dies nur meine Meinung und das kann sich auch sehr schnell ändern. Beispielsweise, wenn Bitcoin von mehreren Ländern zu immer größeren Beliebtheit führt, vielleicht sogar bei Politikern, gerade bei Staaten, die keine guten Beziehungen zu den USA haben. Worüber wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben, was aber natürlich auch eine Alternative wäre, die Nutzung von einem anderen Zahlungsverkehrsnetzwerk, beispielsweise einem chinesisch kontrollierten Netzwerk, was ja heute mit ZIPS auch schon gibt. Oder der digitale Yuan wäre auch eine Möglichkeit. Wer den Westen zum Feind hat, der ist oftmals Chinas Freund. Gerade in Afrika könnte ich mir durchaus vorstellen, wo China ja aktuell mit der neuen Seidenstraße sehr aktiv ist, dass wenn ein Staat Sanktionen bekommt, nicht Bitcoin die Lösung ist, sondern China sich dann als Retter aufspielt und den Staat parallel dann eben an sich bindet. Am heutigen Thema bleibe ich auf jeden Fall weiter dran. Sicherlich wird der Tag kommen, wo ein weiterer Staat wieder irgendwelche Sanktionen auferlegt bekommt. Bei Bedarf werden wir uns das Thema dann hier nochmal genauer anschauen. Aber zu sagen, Bitcoin ist hier die Lösung, ist für mich bislang noch etwas zu kurz gedacht. Wer weiß, wo sich es in Zukunft hinentwickelt. Auf jeden Fall sehr spannend und ich hoffe, ich konnte dir ein paar Gedanken mitgeben, ein paar Gedankenanstöße vielleicht auch mitgeben. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.